Der Schwangerschaftsabbruch ist der einzige medizinische Eingriff, der im Strafgesetzbuch steht. Und das, obwohl er einer der am häufigsten benötigten Eingriffe in der Gynäkologie ist. Deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Mit Dr. Alicia Bayer, Gynäkologin, Gründungsvorsitzende von Doctors for Choice Germany und Autorin des Buches Das Patriarchat im Uterus. Warum das unseren Mama-Fürsorge-Podcast betrifft? Die meisten Menschen, die einen Abbruch durchführen lassen, sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Und fast zwei Drittel haben schon mal ein Kind geboren. Vielleicht überrascht euch das genauso wie mich. Ich habe nämlich bei der Lektüre des Buches gemerkt, dass mein vermeintliches Wissen über Schwangerschaftsabbrüche aus vielen Mythen besteht. Ich könnte euch jetzt alle Stellen vorlesen, die ich mir markiert habe, aber das sprengt den Rahmen dieses Podcasts. Trotzdem möchte ich mit zwei Zitaten starten, die mich tief berührt haben. Einmal in Bezug auf die Mütter. Menschen, die ihre Schwangerschaft abbrechen, sind nicht anders als andere Menschen. Es sind die gleichen Personen, die gebären, eine Fehlgeburt erleben und später einen Abbruch brauchen. Vielleicht alles in einem Leben, vielleicht in unterschiedlicher Reihenfolge. Und doch werden sie im medizinischen Alltag behandelt, als gehörten sie nicht dazu. Und einmal in Bezug auf die Kinder. Wer für Kinder einsteht, muss mehr tun, als ihre Geburt zu erzwingen. Kinder haben ein Recht darauf, gewollt und geliebt zu werden, nicht nur geboren. Ich weiß, dass dieses Thema immer wieder spaltet. Wenn ihr jetzt Widerstand spürt, dann lege ich euch noch mehr nahe, diese Folge zu hören und auch das Buch zu lesen. Allerdings ist die Bevölkerung längst weiter als unser Gesetz und der Großteil von euch vermutlich viel aufgeschlossener, als man meint. Auch so eine Sache, die ich gelernt habe. Das verdanken wir nicht zuletzt Doctors for Choice und damit Alicia Bayer und ich freue mich wirklich sehr, dass sie sich heute Zeit für uns nimmt.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Fürsorge-Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mamaseins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, schön, dass du da bist, Alicia. Hi.
Hi, ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ich habe schon gesagt, ich habe viel gelernt in deinem Buch und es war mir auch gar nicht bewusst, wie relevant das wahrscheinlich auch für all unsere HörerInnen ist, die zu 99% Mütter sind, würde ich jetzt mal sagen, weil es keiner darüber spricht, dass es auch viel, viel Abbrüche passieren von Müttern, also die schon Mütter sind.
Ja, genau. Also ich habe mich auch total gefreut über eure Anfrage, weil ich dachte, es ist schön, genau, dass auch ihr dieses Thema behandelt, weil es ja oft so in der öffentlichen Meinung diese Vorurteile gibt. Ja, wer einen Schwangerschaftsabbruch möchte, die möchten generell keine Kinder oder sind gegen Kinder oder sind irgendwie ja egoistisch, treffen unbedacht und überstürzt diese Entscheidung. So, das sind ja so die Klischees: jung, kinderlos, so naiv, ne? Das sind so die Mythen und deswegen, und das hat eben so wenig mit der Realität zu tun, weil, wie du sagst, eben ja allein 60% ungefähr derer, die einen Abbruch durchführen lassen, sind schon Mütter und haben eben Kinder, oft so im Kleinkindalter, wissen also ganz genau auch, was es bedeutet, ein Kind zu haben und treffen ganz oft auch diese Entscheidung für ihre schon vorhandenen Kinder, ne? Also ganz verantwortungsvoll, weil sie sagen, ich weiß genau, ich habe jetzt zwei Kinder, ich komme finanziell gerade so über die Runden. Wenn ich jetzt ein weiteres Kind hätte, könnte ich meinen Kindern einfach nicht mehr so ein gutes Leben ermöglichen. Und deswegen entscheide ich mich für meine schon vorhandenen Kinder. Und auf der anderen Seite auch selbst diejenigen, die noch keine Kinder haben, also die 40%, die keine haben, da sind ja auch ganz viele dabei, die sagen, ich möchte jetzt keine Kinder, aber ich möchte zu einem späteren Zeitpunkt nochmal Kinder. Also da geht es gar nicht darum, irgendwie grundsätzlich gegen Kinder zu sein, sondern einfach den richtigen Moment dafür selber wählen zu wollen, weil zum Beispiel auch die finanzielle Situation aktuell es nicht hergibt. Oder weil, und das finde ich so wichtig, weil man mit diesem Mann, der jetzt gerade der Erzeuger ist, eben keine Familie gründen möchte. Und das wissen wir eben auch aus Erhebungen für Deutschland, dass das ein ganz häufiger Grund auch ist, dass also Frauen oder Schwangere sagen, ich habe einfach gerade hier nicht den richtigen Mann für eine Familie. Und wir wissen auch aus Studien, dass eben diese selbstbestimmte Entscheidung dann ermöglicht, dass man ja zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit dem passenden Partner in einer besseren besseren Lebensumständen einfach nochmal Kinder bekommen kann, während diejenigen, die gezwungen werden, quasi ein Kind zu bekommen, in der Situation, in der sie das gar nicht wollen, dann eher zu einem späteren Zeitpunkt eben keine weiteren Kinder mehr bekommen.
Ja. Und obwohl das so ist, ist es ja super schwierig. Also ich habe tatsächlich im Umfeld das auch schon mitbekommen, wie schwierig es ist, Termine zu bekommen für die Beratung, wie emotional belastend das auch ist, wenn man das alles nochmal erklären muss. Und das sind genau solche Sachen eben. Also ich finde, neben dem Finanziellen ist es ja auch, ich könnte mir jetzt auch gar kein drittes Kind vorstellen, weil meine Ressourcen, meine psychischen Ressourcen nicht auch ausreichen würden. Das sage ich ganz klar, das weiß ich nach der Wochenbettdepression, nach der letzten Geburt. Und das wird trotzdem ganz schön schwer gemacht, ne? Und das ist ja auch das, warum du dich das so für einsetzt. Magst du mal erzählen, wie es zu dem Buch kam, beziehungsweise zu deinem Einsatz für das Thema?
Ja, ich beschäftige mich jetzt seit 10 Jahren damit und es fing bei mir im Medizinstudium an, weil, also da war ich schon im 8. Semester, also fast schon fertig mit dem Studium und hatte noch nie von diesem Thema gehört im Studium und habe dann eben außerhalb der Uni bei einer, das war so eine feministische Veranstaltung, zum ersten Mal gelernt, dass Abbrüche in Deutschland immer noch im Strafgesetzbuch geregelt sind, dass sie einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe sind und eben auch, dass sie häufig nicht im Studium gelehrt werden. Das habe ich dort alles erfahren und habe dann eben nachgeschaut, ja, wie ist es denn in Berlin, also wo ich studiert habe, Charité, eine der größten Unikliniken Europas. Und da kam das Thema eben tatsächlich auch nur ganz am Rande vor, nur die rechtlichen Aspekte. Es wurde nicht besprochen, wie läuft so ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich ab, wie kann ich eine Schwangere wertfrei, eben ohne meine eigene Meinung ihr aufzudrängen, beraten zu den Methoden. Das kommt eben alles, kam nicht vor. Und deswegen habe ich dann beschlossen, okay, dann gründe ich die erste deutsche Gruppe der Medical Students for Choice. Das ist eine Gruppe, die gab es schon weltweit zu dem Zeitpunkt eben, weil das in vielen Ländern ein Problem ist. Also dass eben diese Tabuisierung von Abbrüchen auch in der Medizin sich abbildet und nicht gelehrt werden. Und habe ich die erste deutsche Gruppe eben mit aufgebaut und mich seitdem eigentlich dann mit diesem Thema befasst. Wir haben dann in Berlin angefangen, diese Papaya-Workshops durchzuführen, die, vielleicht hat da die eine oder andere schon von mal gehört, das sind eben so Workshops, wo man an der Papaya als so ein Uterusmodell den operativen Schwangerschaftsabbruch nachempfinden kann oder üben kann als Studentin. Und weil die Papaya eben so verletzlich ist, ungefähr die Form und Größe eines schwangeren Uterus hat, und man diese Kerne eben absaugen kann, so wie man auch die Schwangerschaft absaugen würde, ist es so ein sehr geeignetes Modell und das ist auch so ein etablierter Workshop. Also den benutzt auch zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, benutzen das, um medizinischem Personal eben das so zu zeigen. Und das hat sich total bewährt. Also die Studierenden waren da von Anfang an sehr begeistert und war große Nachfrage, weil viele das eben total spannend finden, das mal so nachzuempfinden, auch mit den richtigen Instrumenten in den Händen. Und viele sagen dann eben, das hat so was Entstigmatisierendes auch. Und viele sind auch überrascht tatsächlich gewesen, wie kurz und klein und harmlos am Ende dieser Eingriff so von der medizinischen Seite her ist, weil doch eben diese Abtreibungsmythen zu dem Thema doch sehr groß sind, also auch unter MedizinerInnen tatsächlich. Und da haben sich manche tatsächlich auch eher so eine große Bauch-OP vorgestellt oder irgendwie gedacht, dass das total gefährlich ist, weil das ja eben so dieses Bild ist, das auch AbtreibungsgegnerInnen so bewusst eben auch reinbringen in den Diskurs, um eben Abbrüche so als gefährlich, risikoreich darzustellen, was eben mit der Realität so wenig zu tun hat. Und gerade MedizinerInnen sollten natürlich darüber auch Bescheid wissen. Genau, so, also es war jetzt ein bisschen eine längere Ausführung, aber genau, so bin ich zu dem Thema gekommen und dann hat es mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Und als ich Ärztin wurde, haben wir dann eben noch Doctors for Choice, also den Verein, gegründet, weil wir dachten, es ist schön, auch so eine Vernetzung, wie es jetzt bei den Medizinstudierenden gibt mittlerweile. Also es haben sich ja in vielen Städten jetzt so Gruppen eben gegründet, die so Workshops durchführen und das fordern, dass es an ihrer Uni mehr gelehrt wird. Und sowas haben wir uns auch für Ärztinnen gewünscht. Und genau, deswegen bin ich da jetzt eben im Vorstand. Und das mit dem Buch hat sich dann so ergeben, dass also ich wurde angefragt tatsächlich dafür. Ich wäre jetzt selber nicht auf die Idee gekommen, aber ich fand es dann natürlich total die tolle Chance, weil es jetzt zu dem Thema noch nicht so viel gibt und weil das einfach eben, ja, so ein relevantes, feministisches, politisches, aktuelles Thema auch ist, gerade in Deutschland und auch weltweit, ehrlich gesagt, wenn man sich die USA anschaut und so, da passiert gerade so viel. Und aber auch so diese medizinischen Aspekte, die Versorgung, und ich habe das Gefühl, da ist immer noch so viel Unwissen drüber und so viel Vorurteile, dass es mir wichtig war, da einfach mal so aus meiner Erfahrung oder unserer Erfahrung heraus von uns Ärztinnen, von Hebammen, also wir haben ja auch Hebammen bei Doctors for Choice, heraus dieses Buch eben zu schreiben. Ja. Genau.
So. Darf man es nicht unterrichten, weil es verboten ist oder halt weil es im Strafgesetzbuch steht, sage ich so? Oder warum hat es das nicht in die Lehre geschafft?
Nee, also tatsächlich darf man es unterrichten. Es steht zwar im Strafgesetzbuch, aber das, man kann es trotzdem unterrichten, weil es ja trotzdem unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist in Deutschland. Aber das hängt sehr viel von so einzelnen Lehrverantwortlichen ab. Also bei uns in Berlin hatten wir da halt einen, der war gegen Abbrüche und der hat halt gesagt, der hat sich schon aufs Strafgesetz auch bezogen und hat gesagt, Sie wissen ja, das steht im Strafgesetzbuch, das ist quasi verboten. Und es geht bei diesem Eingriff, das war seine Meinung eben, geht es nicht um das Medizinische, sondern es geht um das Ethische und das Psychologische quasi. Das ist wichtig für Studierende, nicht wie es eigentlich durchgeführt wird. Das sollen die gar nicht wissen, weil das in seinen Augen fast verharmlosend wäre für diesen Eingriff. Also das war so seine Sichtweise. Und das höre ich auch von anderen Unis, dass es wirklich sehr viel an so einzelnen Personen hängt, wenn die einfach so sehr konservativ sind oder gegen Abbrüche, dann setzen sie sich halt nicht ein für das Thema und am Ende ist es eine Aushandlung. Also welche Inhalte vorkommen und welche nicht, das wird ausgehandelt. Und genau, und bei dem Thema braucht es einfach dann Leute, die sich dafür einsetzen. An manchen Unis haben die Studierenden auch total Glück und stoßen auf Menschen, denen das auch wichtig ist. Und dann schaffen die das auch, Inhalte dazu in den Lehrplan zu bekommen. Aber das ist halt immer noch es ist immer noch ein polarisierendes Thema und und diese Stigmatisierung, diese Tabuisierung, die bildet sich eben so auch im Lehrplan ab.
Okay. Ja. Und hat ja direkt Auswirkungen auf die Versorgung, ne? Weil wenn ich das, also ich versetze mich hinein in das, ich wäre jetzt eine Frauenärztin, eine Gynäkologin und müsste sagen, jetzt biete ich einen Eingriff an, also es sind da viele Hürden, aber gelernt, wie es geht, habe ich es nicht.
Ja, total.
Würde ich es halt auch nicht, also...
Ja, genau. Das hat auch die ELSA-Studie, also wir haben ja diese riesige Studie jetzt, ELSA-Studie, die dazu ein paar Jahre geforscht hat, auch mit vielen Millionen Euro des Bundesgesundheitsministeriums. Und die hat es unter anderem eben auch festgestellt für Deutschland, dass es wahrscheinlicher ist, wenn man es gelernt hat, dass man es dann später auch anbietet, was auch Sinn macht. Genau, man fühlt sich dann einfach sicher damit. Und manche der Ärztinnen, die keine Abbrüche durchführen, haben tatsächlich auch als Grund eben angegeben, dass sie sich zu unsicher in der Durchführung fühlen. Und das trifft vor allem, glaube ich, für den medikamentösen Abbruch durch, aber auch, also auch für den operativen. Ich meine, man lernt es dann schon manchmal im Krankenhaus in der Weiterbildung, wenn man Fehlgeburten behandelt, weil es ist ja am Ende eine sehr, also eigentlich dieselbe Behandlung, sowohl medikamentös als auch operativ, obwohl es so kleine Unterschiede schon auch gibt. Aber im Großen und Ganzen ist es schon ähnlich. Aber ich glaube schon trotzdem, selbst wenn man die operative Methode so gelernt hat, wenn man nicht auch den Umgang mit ungewollt Schwangeren, die ganze rechtliche Situation, wie fange ich das emotional auf und so weiter, wenn man das alles damit keine Routine hat, dann ist es doch unwahrscheinlich, dass man nach dem, also wenn man dann Fachärztin ist, so eine eigene Praxis hat, dass man dann plötzlich sagt, ja, jetzt biete ich das aber an. Vor allem, man hat es ja dann auch nicht als Teil des eigenen Faches kennengelernt. Also ich glaube, das ist schon auch relevant, wenn man eben 5 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet hat und da keine Abbrüche durchgeführt werden, sonst alles andere durchgeführt wird, was in der Gynäkologie möglich ist, so dann entsteht so dieses Bild, okay, ich muss das nicht machen, das gehört gar nicht zu meiner beruflichen Aufgabe. Das haben auch einige der Ärztin gesagt in der ELSA-Studie, die keine Abbrüche durchführen. Sie sehen das gar nicht als Teil ihres beruflichen Aufgabengebietes. Und das ist schon, Das ist ein Problem einfach. Also ich selber habe das ja bei mir auch gemerkt, wie wichtig so Vorbilder sind. Also ich habe irgendwie durch diese Papaya-Workshops als Studentin habe ich dann in Berlin, da hatte ich das Glück, in Berlin zu sein, eben so eine Gruppe von wirklich aktiven Gynäkologinnen gefunden quasi, die mit uns die Workshops zusammen veranstaltet haben und die total viel Spirit und Motivation mitgebracht haben und mich einfach von früh an da schon total für sensibilisiert haben für dieses Thema. Und deswegen war mir das von Anfang an dann wichtig, als Ärztin das auch zu lernen. Aber wenn man das, wenn man so Vorbilder eben nicht hat, so dann gibt es eben, wie du gesagt hast, so viele Gründe, es nicht zu tun, so viele Hürden für Ärztinnen auch, dass es sehr leicht ist zu sagen, ich mach's nicht. Und es wird ja auch nicht erwartet irgendwie. Also es wird auch von der Berufsgruppe, der Berufsverband der Gynäkologinnen sieht es nicht als Thema, für das er Verantwortung übernehmen sollte oder muss. Was wir ja bei Doktors... Ja, also die sehen das eher so als individuelle Entscheidung und sie sehen das nicht als ihre Aufgabe zu sagen, wir müssen die Bedingungen verbessern, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Berufsgruppe die Versorgung sicherstellt. Das sehen die so einfach nicht. Die sehen das immer, die ziehen sich immer zurück auf dieses, dass es ja so ein ethisches Problemfeld ist. Und am Ende muss es halt der einzelne Gynäkologe oder Gynäkologin für sich entscheiden. Aber natürlich spielen ja einfach die äußeren Faktoren und die Bedingungen eine ganz große Rolle dafür, ob sich eben Ärztin dafür entscheiden oder nicht. Aber ja, also der Berufsverband, auch die Fachgesellschaft für Gynäkologie, die individualisieren das halt so. Und ja, das kritisieren wir ja auch bei Doctors for Choice. Also wir sagen ja eben auch, natürlich gibt es eine Verantwortung, weil es gibt ja auch eine Abhängigkeit. Also es ist ja nicht einfach so, ja, die Ärztin entscheidet sich jetzt individuell und die Schwangere entscheidet sich individuell, sondern es ist ja eine Abhängigkeit. Also die Schwangere braucht ja eben, also laut Strafgesetzbuch muss es ja sogar eine Ärztin sein. Es dürfen ja in Deutschland zum Beispiel nicht Hebammen machen, wie in Frankreich. Das könnte man ja auch sagen, dass man sagt, okay, dann setzt sich der Berufsverband wenigstens dafür ein, dass es die Hebammen machen können. Aber selbst das will der Berufsverband nicht. Also er will es auch nicht aus der Hand geben. Und deswegen, genau, bleibt es am Ende. Also es ist einfach diese Abhängigkeit da. Und man kann es halt einfach, also man kann es schon selber machen. Ne? Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, dass man es eben über internationale Organisationen sich die Medikamente zuschicken lassen kann, wie Women on Web. Und es ist in Ländern wie Polen, wo es einfach fast keinen legalen oder keine offiziellen Möglichkeiten gibt, ganz lebensrettend, weil es ist tatsächlich, das, also zeigen Studien, Women on Web führt selber ganz viele Studien auch durch, dass es genauso sicher ist, wenn im Notfall eben Zugang zu einer medizinischen Versorgung besteht. Deswegen ist es gut, dass es das im Notfall gibt, aber natürlich ist es beschämend für ein Land, also wie Deutschland, dass es dass Menschen darauf zurückgreifen müssen. Und selbst in Deutschland gibt es eben diese sozusagen ja, Abbrüche außerhalb des offiziellen Weges über Women on Web zum Beispiel, weil Menschen zum Teil so verzweifelt sind, dass sie eben das nicht, also dass die Anfahrtswege zu weit sind, dass sie niemanden finden, dass sie nicht wollen, dass irgendwer davon erfährt, dass sie einen gewalttätigen Partner haben, dass sie vielleicht keinen offiziellen Aufenthaltsstatus haben, dass sie kein Geld haben, ne, und dass sie dann auf Women on Web eben zurückgreifen. Und das ist, ja, es ist beschämend. Also schreibe ich auch im Buch, dass das, also für ein Land wie Deutschland, wo wir echt alle Ressourcen hätten und auch genug Gynäkologinnen hätten, also wir haben in dem Bereich, ist jetzt anders als in der Geburtshilfe zum Beispiel, wo man ja zum Teil dann eben auch eine rund um die Uhr Betreuung braucht, wo man eine Anästhesie braucht, wo man Hebammen braucht, ne? Also wo man viel mehr Ressourcen eben braucht, um die, um das eben, also wirklich flächendeckend sicherzustellen, ist es bei den Schwangerschaftsabbrüchen anders, weil das ein also häufig ambulanter Eingriff ist, den man gut planen kann, wo eben es oft reicht, die Medikamente sogar mit nach Hause zu geben, wo die Patientin das zu Hause mit Begleitung einer befreundeten Person oder des Partners zu Hause durchführen kann. Und da hätten wir wirklich ad hoc alle Ressourcen, aber es sind einfach zu viele Krankenhäuser, zu viele Gynäkologinnen, die sich halt aus dieser Versorgung rausziehen. Ja, das ist ein Problem. Und vor allem, also ihr habt ja gesagt, ihr kommt aus Süddeutschland und Tirol, ne? Südtirol oder Tirol?
Tirol, ja.
Tirol, genau. Da ist die Versorgung auch besonders schlecht, ne? Also es hat auch die ELSA-Studie gezeigt. Bayern ist so wirklich der Vorreiter in der schlechten, der traurige Vorreiter in der schlechten Versorgung in Deutschland. Während bei mir in Berlin ist die Versorgung okay, muss man sagen.
Ja, ja, es liegt halt auch an der, am konservativen Denken. Das muss man einfach sagen. Ne? Das ist bei uns, kann man Berlin und Bayern einfach weit voneinander weg, glaube ich.
Ja, das stimmt. Das ist der Einfluss der Kirche, der Einfluss der CSU, das bildet sich schon ab. Und dann haben wir natürlich in den ostdeutschen Bundesländern auch noch die Sache, dass da früher, also in der DDR, waren eben Abbrüche legal 20 Jahre lang und selbstverständliche Gesundheitsversorgung. Die Krankenhäuser haben das selbstverständlich gemacht. Und das merkt man bis heute, dass dort eben mehr Krankenhäuser noch Abbrüche durchführen und deswegen die Versorgung dort noch eher okay ist, weil es eben so für Ärztinnen selbstverständlicher ist als jetzt zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz, wo echt die Versorgung nicht gut ist.
Ich denke, spannend. Da dürfte Tirol auch ziemlich schlecht abschneiden, weil es gibt in Tirol einen Arzt.
Ja, krass. Ne?
Und die Kliniken machen es nicht und das macht nur dieser eine Arzt.
Wow. Weißt du, wie viele EinwohnerInnen Tirol hat? Nee. Also ich weiß es nur von Niederbayern, ist auch so ein Fall, da wohnen 1,2 Millionen EinwohnerInnen und da gab es auch, da gibt es aktuell eine Ärztin, die medikamentöse Abbrüche durchführt, die ist bei uns im Beirat von Doctors for Choice, eine Hausärztin ist das, weil es keine Gynäkologin gibt, die es macht. Also jetzt, glaube ich, eröffnet eine zweite Praxis zum Glück und eine Praxis, die operative Abbrüche macht, nur aber für dieses riesige Gebiet und das ist einfach echt, also es gibt mehrere so weiße Flecken, zum Teil auch benachbarte weiße Flecken in Deutschland, wo sich das dann halt so addiert, weil natürlich, wenn du dann diese eine Praxis in dieser riesigen unterversorgten Region bist, hast du natürlich sehr viel Anfragen, dann hast du auch lange Wartezeiten, dann kann es auch sein, dass Menschen bei dir anfragen, du aber keinen Platz mehr für die hast innerhalb der Frist, ne? Man hat ja auch einen zeitlichen Druck und dass man dann auch auf die übernächste oder übernächste Adresse ausweichen muss und damit die Fahrtwege dann eben noch weiter werden. Und das ist halt alles, also das alles verhindert ja nicht, dass man den Abbruch durchführt. Das ist ja bei diesen ganzen Hürden der Fall, also auch diese Stigmatisierung und diese Kriminalisierung, die auch die Pflichtberatung und die Pflichtwartezeit, so das sind alles ja keine Maßnahmen, die verhindern, dass man am Ende den Abbruch durchführt, aber sie führen eben zu zeitlichen Verzögerungen, also dass der Abbruch am Ende später stattfindet und zu sehr viel Stress, weil die Schwangere merkt ja, dass die Schwangerschaft in ihr weiter wächst. Sie hat Schwangerschaftsanzeichen, Brustspannen, Übelkeit und sie weiß einfach sicher, sie möchte das nicht und das ist schon eine große, sehr unangenehmes Gefühl, sage ich mal. Also eine Patientin hat mal gesagt, jeder Tag fühlt sich wie eine ganze Woche an, den sie jetzt weiter abwarten muss. Und dann ist es halt auch einfach schwierig zu organisieren, ne? Wenn es so weit weg liegt, dann hast du manchmal mehrere Besuche für einen Abbruch, wo du dann eben zum Vorgespräch kommst, dann bekommst du die ersten Tabletten, dann die zweiten Tabletten. So. Also es gibt dann einfach noch Praxen, wo du da mehrmals dann hin musst. Und wenn das jedes Mal eine Tagesreise ist und du eine Kinderbetreuung organisieren musst, Arbeitsausfälle hast, höhere Fahrtkosten hast, dann wird es einfach auch teurer. Es hat auch die ELSA-Studie eben nochmal gezeigt, dass in den unterversorgten Regionen man einfach mehr Geld ausgeben muss. Dann für den Abbruch selber muss man ja auch eben selber bezahlen, außer man fällt unter eine bestimmte Einkommensgrenze. Dann kann man eine Kostenübernahme beantragen, aber das dauert dann auch wieder, bis das genehmigt ist und bedeutet auch wieder mehr Verzögerung und Stress und ist halt auch sozial ungerecht, weil es dann eben nur diejenigen betrifft, die weniger Geld haben. Und das ist halt alles, es ist sozial ungerecht, dass es halt, also diese Unterversorgung trifft am Ende am meisten diejenigen, die es eh schon schwer haben, die vielleicht auch noch eine Sprachbarriere haben, die vielleicht auch dann Dolmetscher für jeden Termin organisieren müssen oder die Gewalt in der Partnerschaft erleben, ne, die das vor ihrem Partner vielleicht geheim halten müssen. So. Für die ist das dann alles also deutlich stressiger als jetzt für eine Person in Berlin, sage ich mal, die Deutsch spricht, die finanziell gut abgesichert ist, die gute Netzwerke hat, die keine Schwierigkeiten hat, vielleicht jemanden um Hilfe zu bitten, um Begleitung auch zu fragen, weil es vielleicht in Berlin auch weniger stigmatisiert ist, also man eher drüber reden kann. So, das macht halt alles einen riesen Unterschied, also wo man wohnt und welche Ressourcen man mitbringt. Ja.
Apropos Unterschied machen, habe ich dich gerade richtig verstanden, dass die Beratungsgespräche, die ja verpflichtend sind, tatsächlich keinen Unterschied machen? Oder gibt es da Berichte oder Zahlen dazu, wie oft dann doch noch ein anderer Weg eingeschlagen wird? Mhm. Oder?
Ja, das ist, also die ELSA-Studie hat auf jeden Fall gezeigt, dass ein sehr großer Teil schon entschieden in dieses Beratungsgespräch reingeht. Das zeigen auch internationale Studien, die also das lieber im Privaten besprechen mit dem Erzeuger oder mit FreundInnen. Mhm. Und für die dieser Termin und es dann nochmal mit einer fremden Person zu besprechen eher eine Last ist, also die sich auch bevormundet fühlen, das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen und wo das dann einfach auch eine zeitliche Verzögerung bedeutet, weil man eben erst diesen Termin, auf den Termin warten muss für die Beratung, dann nochmal 3 Tage, bis man den Eingriff durchführen lassen kann. Und dann gibt es natürlich welche, die ambivalent sind. Und da ist natürlich, also es gibt dann auch manche, die ambivalent oder die sich nicht sicher sind, ob sie den Abbruch wollen oder doch es behalten wollen, die dann aber mal dieses Gespräch wahrnehmen und die dann, das ist ein kleiner Teil, die nach dem Gespräch eben die Schwangerschaft fortführen. Aber die ELSA-Studie hat eben gezeigt, dass das Menschen sind, die eben von vornherein, also die wahrscheinlich sowieso dieses Beratungsgespräch auch freiwillig wahrgenommen hätten. Ne? Also die Forderung ist, also unsere Forderung oder auch die der Weltgesundheitsorganisation oder auch die von Pro Familia selber, die größte Beratungsorganisation, ist ja eben diese Pflichtberatung abzuschaffen, weil man eben aus Studien weiß, es sind für sehr viele Menschen ist es eine zeitliche Hürde. Und aber natürlich ist die Forderung, dass es unbedingt ein freiwilliges und niedrigschwelliges Angebot geben muss, auf das auch im besten Fall die Ärztin hinweist, alle, dass alle Bescheid wissen. Und was man so eben aus diesen Studien ablesen kann, ist, dass Menschen schon in der Lage sind, selber zu entscheiden, ob sie diesen Beratungsbedarf haben oder nicht. Und genau, das ist halt einfach, und deswegen wäre wichtig, dass die so niedrigschwellig wie möglich, auch mehrsprachig, barrierefrei eben diese Beratungsangebote gibt, aber dass die eben nicht erzwungen werden. Also auch Beraterinnen selber sagen, das ist sowieso eine komische Beratungssituation, wenn die Person also gezwungen ist, in diese Beratung zu gehen und vielleicht das Gefühl hat, sie muss sich eh rechtfertigen und darf gar nicht ehrlich ihre Zweifel ansprechen, falls sie welche hat. Also es wäre viel sinnvoller, diese Beratung eben tatsächlich freiwillig eben zu gestalten.
Es widerstrebt komplett der Haltung eines Beratenden oder Therapeuten oder so, in einem Zwangskontext zu sein, weil dann kann der Prozess eigentlich nicht funktionieren.
Genau, und was ich auch im Buch ja nochmal schreibe, ist so ein bisschen auch eine grundsätzliche Frage. Ne? Wir müssen ja viele Entscheidungen im Leben treffen und letztendlich auch die Entscheidung für eine Elternschaft hat die viel größeren Konsequenzen eigentlich für das weitere Leben. Und da erwarten wir auch nicht von Menschen, dass die vorher eine Pflichtberatung absolvieren. Aber gerade hier, also wenn es darum geht, dass Frauen sich gegen ein Kind entscheiden, dann erwarten wir das, weil ja eben auch so dieses Narrativ immer mitspringt, ja, das wird ja so häufig bereut danach. Und das stimmt halt einfach nicht. Also gerade hier haben wir ja sehr gute Daten und wissen, dass eben die große Mehrheit es nicht bereut, auch Jahre später nicht, wenn diese Entscheidung eben selbst, also ohne äußeren Zwang natürlich, getroffen wurde. Und während bei Mutterschaft gibt es ja auch Reue, ne? Also das ist ja eher dann tabuisiert wiederum, während es bei den Abbrüchen ja eher so unterstellt wird, wird es bei Mutterschaft eher tabuisiert. Mhm. Und ich meine, ich habe dann im Buch so scherzhaft ein bisschen diesen Beratungsparagraphen, den ich auch sehr krass formuliert finde, also im Strafgesetzbuch steht ja wirklich so, dass die Beratung, ne, die dient ja nicht der Schwangeren, also laut Gesetz dient sie ja dem Schutz des Embryos. Also es geht darum, die Schwangere auch zur Fortführung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr quasi nahezulegen, eine gewissenhafte Entscheidung zu treffen und dass sie dieser Abbruch nur in Frage kommt, wenn ihre zumutbare Opfergrenze überschritten wird, so ungefähr. Also dieser Paragraph, ich finde, der ist sehr in einer sehr krassen Sprache so formuliert und ich habe den dann mal so einfach, um das zu zeigen, wie absurd das ist, umgeschrieben als eine Beratung, Pflichtberatung für Männer vor dem Vater werden. Also weil ich denke, so letztendlich würde die Gesellschaft vielleicht davon sogar mehr profitieren. Und dann merkt man erst, wenn man diesen Paragraph, den umgeschriebenen Paragraph, sich mit dieser selben Sprache, ne, sie soll ihm ermöglichen, eine gewissenhafte Entscheidung zu treffen, merkt man erst, wie absurd das irgendwie ist und dass wir das in anderen Bereichen eben Menschen auch nicht zumuten. Und es ist wirklich, also es ist nicht so gemeint, dass ich das so möchte, weil ich denke eher eben, wir müssen Menschen zutrauen, eben ihre Entscheidung selber zu treffen. Also ich fordere das jetzt nicht, aber es zeigt so ein bisschen diese Absurdität von dem, ja, von dieser Pflichtberatung einfach.
Ich sehe da ein bisschen Parallelen auch zur Sterilisation, die ja auch für Frauen schwer zu kriegen ist, wenn sie nicht schon, jetzt übertrieben, 45 sind und 5 Kinder haben.
Ja.
Na, dann heißt, wollen sie wirklich keine oder wollen sie wirklich keine mehr? Sie sind doch erst, keine Ahnung, 35, vielleicht haben sie in 5 Jahren wieder Lust. Und dann denke ich mir, ja, aber das ist ja meine.
Ja.
Das ist ja meine Entscheidung, aber das habe ich jetzt im Freundeskreis auch erlebt, ne, dass man da kämpfen muss, während die Männer, klar ist es der einfachere Eingriff und so, aber man, es ist ja eine Entscheidung als Paar jetzt in dem Fall, die Männer, die sagen, die kriegen übermorgen einen Termin. So fragt ja. keiner. Ja? Und ja. das ist das, was das Patriarchat ja wieder in deinem Buchtitel auch mit drin hat, dass wir da echt so Strukturen haben, die so und so unmündig erscheinen lassen als Frauen, dass wir diese Entscheidungen nicht treffen können, dürfen. Allein.
Ja. Absolut, genau. Es wird dann immer so unterstellt, der Mutterinstinkt kommt ja vielleicht doch noch, ne? Also es wird halt einfach immer so gesehen, als wäre es die natürliche Bestimmung einer Frau, Mutter zu werden und dass nur das Austragen einer Schwangerschaft das Gute und das Richtige und das Natürliche ist und alles andere sei also quasi unnatürlich und nicht so vorgesehen. Also es ist ein ganz altertümliches Frauenbild, was da eben noch mitschwingt, ja.
Und bei keiner anderen Sache macht sich die Gesellschaft so viel Sorgen, dass ich was bereuen könnte, wie rund um Mutterschaft. Entweder bereue ich, dass ich zu spät Mutter geworden bin oder dass ich nicht Mutter geworden bin oder dass ich ein Kind weggegeben habe oder eine Schwangerschaft abgebrochen habe. Also da machen sich alle furchtbar viel Sorgen, dass ich später was bereue, aber niemand hat sich Sorgen gemacht, ob ich meine Berufswahl bereue. Das war allen wurscht.
Ja, stimmt, ja. Ja, also genau, es gibt sehr viele Vorstellungen davon, wie Mutterschaft auszusehen hat und wie, genau, was man als Frau, was als Frau richtig ist und was nicht richtig ist, ja.
Für mich war, das ist ein Thema, das würde ich gerne noch ansprechen, weil ich das auch immer so im Kopf hatte, ja, das muss man halt verhüten, so.
Oh ja, das nervt, also das ist wirklich sehr verbreitet, ja.
Ja, und also kannst du auch gleich noch mal so Zahlen dazu sagen, aber ich habe jetzt auch wieder, alle, die uns öfter hören, wissen, ich bin viel zu viel Zeit auf Insta, da hatte ich jetzt auch wieder ein Reel und da hieß es ja so, ich erzähle meiner Mama, dass ich mit dem 4. Kind schwanger bin, 3 Monate oder, keine Ahnung mehr, wahrscheinlich 9 Monate nach der Sterilisation meines Mannes. So. Also es ist halt nicht alles sicher.
Ja, genau.
Also,
ja.
Und dann finde ich, die Zahlen haben mich schon nochmal überrascht. Ich habe mich mit dem Thema halt noch nicht so auseinandergesetzt, wie oft es einfach, also was es in absoluten Zahlen bedeutet, wie häufig Verhütungsmittel eben nicht 100% sicher sind.
Ja, genau. Also ich finde, deswegen habe ich da ein eigenes Kapitel zu, ne, weil das ist auch so ein, also ganz oft in sozialen Medien habe ich auch das Gefühl, wenn man sich die Kommentare so durchliest, das ganz oft dann vor allem Männer sagen so, ja, wieso hätte ich doch aufpassen können bei der Verhütung, so warum verhütet man denn nicht, ne? Und dabei, genau, die Mehrzahl derer, die ungewollt schwanger werden, haben eben sehr wohl verhütet, aber wir vergessen immer, dass es eben rein statistisch gar nicht so eine geringe Wahrscheinlichkeit gibt, dass man eben trotz und wirklich auch korrekt angewandter Verhütung oder korrekt sitzender Spirale eben trotzdem mal schwanger wird. Wenn man einfach, man hat ein langes reproduktives Leben von 35 Jahren und wenn man da eben regelmäßigen heterosexuellen Geschlechtsverkehr hat, dann kann das alle treffen. Und genau, ich habe da diese Beispiele, ne? Also selbst die Hormonspirale, die extrem sicher gilt, selbst wenn ich die eben, wenn 28 Frauen, die über ihr gesamtes reproduktives Leben anwenden, dann wird rein statistisch 1 bis 2 von denen ungewollt schwanger, trotz dieser Spirale. Und beim Kondom ist fast die Chance 50%, selbst wenn ich das korrekt anwende, 35 Jahre lang. Also das ist halt einfach so, das müssen wir akzeptieren, dass wir immer ungewollte Schwangerschaften haben werden. Und statt da immer eben auf diese Fehlersuche zu gehen, sollte man sich eben eher damit beschäftigen, auch wie man eben dann die Menschen gut versorgen kann. Und auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch Menschen, die eben nicht verhüten oder nicht so verhüten können, wie sie wollen, weil eben Verhütung teuer ist zum einen. Also das wissen wir eben auch, dass Auch in Deutschland eben gerade Menschen, die von Sozialleistungen leben, sich häufig eben gar nicht, also die Wahlmöglichkeit haben und zum Beispiel keine Spirale leisten können, weil die auf einmal mehrere hundert Euro kostet, die Hormonspirale zum Beispiel, sondern dann eben auf die Pille oder Kondom zurückgreifen müssen oder eben auch gar, also sich gar keine Verhütung leisten können und dann natürlich ein höheres Risiko haben für ungewollte Schwangerschaften. Dann andere wiederum haben einfach Nebenwirkungen von sowohl Hormonen als auch vielleicht der Kupferspirale, die dann die Regelschmerzen stärker macht. Und für die kommen dann auch viele gute Verhütungsmöglichkeiten gar nicht so in Frage. Dann ist natürlich Arbeit, also es ist auch zum Beispiel die Temperaturmessung, ne? Da braucht man auch schon irgendwo ein geregeltes Leben, ungefähr, also eine bestimmte Routine im Leben, ne, ähnliche zu Bettgehzeiten und so, dass man das überhaupt messen kann und verwertbar ist, und das ist natürlich auch schon Arbeit einfach. Das können einfach nicht alle Menschen so leisten, und dann wird es ja auch immer auf Frauen eben abgeschoben. Also die allermeisten Verhütungsmethoden sind halt einfach für Frauen, und für Männer gibt es einfach gar nicht so viel, außer dem Kondom und halt der, genau, der Vasektomie, aber ist ja dann natürlich auch endgültig. Genau, das ist ja auch für viele Männer schade. Also es gibt ja viele, gerade so feministische Männer, die sich gerne mehr beteiligen würden und da einfach gar nicht so viele Möglichkeiten haben. Deswegen ist gut, also es ist zwar ein schwieriger Weg, irgendwie diese Forschung voranzubringen, weil das häufig dann auch wieder eingestellt wurde, ne? Die Pille für den Mann zum Beispiel, weil es dann eben so viel Nebenwirkung gab, wie wir sie auch bei der Frau schon sehr lange genau in Kauf nehmen.
Kann man nicht weiter forschen, wenn den Männern dann, wenn es denen dann nicht gut geht. Nee, das kann man nicht machen.
genau, und aber jetzt, also es gibt wohl schon sehr gute Möglichkeiten, die vielleicht irgendwann bald auch kommen, zum Beispiel eine hormonfreie Verhütungsmethode für den Mann, wo eigentlich gar nicht so viel Nebenwirkungen zu erwarten sind, weil eigentlich das sich sehr anbietet, ne? Weil die Samenleiter einfach sehr gut von außen erreichbar sind, auch die Hoden sehr gut von außen eben erreichbar sind. Da gibt es viele gute Ideen und Möglichkeiten, auch thermisch mit Temperatur und so.
Ich wollte gerade sagen, ich habe da irgendwas mitgekriegt, dass da mit Wärme gearbeitet werden soll, dass die dann nicht so...
Ja, genau, okay. Ja. Also da gibt es verschiedene Ideen so, und genau, das würden, glaube ich, auch viele Männer sehr, sehr begrüßen. Ich glaube schon, dass da das Potenzial oder die Bereitschaft auch da wäre, dass da auch eben mehr Verantwortung zu übernehmen.
Ja, warten wir mal ab, ob wir das noch erleben, oder?
So alt sind wir noch nie.
Ja, so optimistisch bin ich, merkst du?
Aber man muss auch sagen, das Kondom wird ja jetzt auch zunehmend, also ist jetzt mittlerweile Nummer eins, hat die Pille abgelöst, auch bei jungen Menschen. Also das war bei mir zumindest noch anders damals. Da war das irgendwie selbstverständlich, dass man die Pille verschrieben bekommt, als junges Mädchen schon. Und das ändert sich so ein bisschen, weil auch, glaube ich, da ein bisschen mehr Bewusstsein ist da, ist ein bisschen mehr kritische Auseinandersetzung mit dieser hormonellen Verhütung da ist. Ja, das ist eigentlich ganz spannend zu sehen.
Ja, also mich hat's so überrascht und begeistert, dass es, also wie viele Fakten es gibt, wie diese große Studie, was wir alles schon wissen, was eigentlich ganz, ganz klar ist und wie wenig davon dann doch mir auch bekannt war. Jetzt bin ich nicht ganz weit weg von solchen gesellschaftskritischen Themen auch manchmal. Und dass es halt kein Thema ist. Und deswegen fand ich das Buch so wichtig. Und ich habe wirklich unglaublich viel unterstrichen. Weil ich dachte, ja, ach krass. wusste ich noch nicht, ja.
Also, ja, das höre ich jetzt ganz oft, dass Leute sagen so, ich dachte eigentlich, ich weiß zu dem Thema schon viel, aber habe noch ganz viel Neues gelernt. Ja,
deswegen fand ich es auch so wichtig, dass wir in dem Rahmen nochmal sprechen, weil ich mir sicher bin, rein statistisch, dass wir HörerInnen haben, die das auch betrifft, die sich vielleicht auch schon mal durchkämpfen mussten oder die in Zukunft vielleicht vor der Entscheidung stehen noch. Und dass man das als, ja, man hat ja Kinder, dann blendet man das ja nochmal so ein bisschen mehr aus, weil man dann ja gar nicht mehr in diese vermeintliche Gruppe fällt. Fand es aber super spannend, weil ich mir sehr sicher bin, dass wir, also auch wenn es uns nicht betrifft, dass wir ja auch unseren Teil dazu beitragen können, dass es nicht so stigmatisiert ist und dann vielleicht besser reagieren, wenn eine Freundin sich mit dem Thema meldet oder so.
Ja, genau. Also wir alle kennen mit Sicherheit mehrere Personen, die einen Abbruch hatten, aber vielleicht wissen wir es halt nicht bei allen, weil oft ja nicht drüber geredet wird, und das erzeugt so dieses Bild, dass es irgendwie ganz wenige nur betrifft. Das erlebe ich auch bei Patientinnen, dass die dann oft so überrascht sind, wenn ich ihnen sage, so weltweit jede vierte Frau hat einen Schwangerschaftsabbruch. Deutschland ist ein bisschen weniger, aber auch schon sehr häufig. Dann sind die sehr überrascht und sagen, oh Mann, ich dachte, ich bin die Einzige, nur ich habe diesen Fehler gemacht, in Anführungsstrichen so. Und genau, deswegen, ja, also es sind viel mehr Menschen, als wir denken. Und vielleicht haben vielleicht unsere Mutter oder Tante oder Nachbarin oder Freundin oder Tochter, also oder genau, oder wir selber. Also ich, klar, mit Sicherheit sind unter den Hörerinnen auch Menschen, die das betrifft. Und was ich auch spannend fand, 2024 waren es echt, ist die Zahl, oder waren es 9% der Abbrüche waren bei Frauen über 40, also ab 40. Das waren sonst eher immer so 3%, aber das ist jetzt irgendwie so ein bisschen gestiegen. Und also es betrifft häufig eben auch über 40-Jährige, die wirklich schon komplett abgeschlossen haben mit der Familienplanung, vielleicht schon Kinder haben, die schon irgendwie 15 sind oder so. Und die dachten vielleicht auch schon so Perimenopause waren, also schon so unregelmäßige Zyklen hatten. Vielleicht wurde auch von der Frauenärztin gesagt, sie sind nicht mehr fruchtbar und dann eben nochmal so eine Schwangerschaft plötzlich haben und für die das halt dann einfach ja, ganz klar ist, dass sie das jetzt nicht nochmal von vorne alles wollen, die ganze Kleinkindphase und so. Ja, genau.
Hatten wir ja auch schon mal das Thema, dass auch so also späte Schwangerschaften dann, ja, dann also nicht nur medizinisch mit einem Risiko behaftet sind, sondern auch psychisch nochmal mehr, wenn alles schon so gesettelt ist und man ist so gefestigt und dann wirft es nochmal alles um, und dass das auch nochmal für psychische Erkrankungen wie die Wochenbettdepression oder auch Angststörungen ein Risikofaktor sein kann. Also dass man dann vielleicht wirklich auch in dem Alter schon auch sehr reflektiert sein kann und sagen kann, was das alles mit meinem Leben jetzt nochmal anstellt, ja, das ist zu viel. Mache ich nicht nochmal mit oder kann ich nicht machen. So, also ich glaube, dass das schon sehr reflektierte Entscheidungen sind in der Regel.
Ja, absolut. Ja.
Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen harter Tobak, aber irgendwie auch wahnsinnig, also super spannend und ein ganz, ganz wertvoller Blick auf das Thema. Und ich bin mal wieder richtig happy, dass wir einen Rahmen schaffen konnten, in dem ein weiteres tabuisiertes Thema rund um Frauen, Weiblichkeit, Mutterschaft und dergleichen Platz hatte. Und das, ich finde den Titel übrigens, wollte ich noch sagen, mega.
Ja, danke. Ja, das war gar nicht so einfach, passende Titel zu finden, aber
ich habe auch schon überlegt, wie wir jetzt auch diese Folge dann nennen. Ja. Also, wenn ihr es jetzt hört, hat sie einen Namen, ja?
Ja,
mal gucken.
Ja, Bücher zu betiteln ist wirklich eine Herausforderung, aber den finde ich sehr gelungen und on point. Und,
ja, danke schön. Ja.
Herzlichen Dank für deine Zeit. Dürfen wir ein Exemplar verlosen?
Ich denke auch. Mhm. Ja.
Dann bitte gerne schreibt uns an, wie immer, info@mamafürsorge.com mit UE, wenn ihr gerne mehr über dieses Thema erfahren möchtet, wenn ihr jemanden eben, wenn es euch selber so ergangen ist, wenn ihr jemanden kennt, der da damit ein Thema hat oder hatte, oder wenn ihr einfach in eurem weiblichen Freundeskreis, Umfeld mehr zu diesem Thema auch sprechen möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail und wir verlosen dann an unsere Steady-Unterstützerinnen wieder ein Exemplar von Das Patriarchat im Uterus. Wie schon gesagt, Megatitel. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Alicia, für deine Arbeit, dein Engagement, was du alles gegründet hast, damit ganz viele andere davon profitieren können, und für deine Zeit und dein Buch. Und sag doch bitte noch kurz, wo man vielleicht auch mehr über die Vereine herausfinden kann oder dich als Ärztin, deine Aktionen, deine Mission vielleicht auch, wenn man es so nennen darf.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und auch für eure Arbeit natürlich, auch ein sehr wichtiger Podcast. Und genau, man kann auf Instagram Doctors for Choice folgen. Wir haben eine Webseite auch, da kann man sich informieren. Und ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten. Man kann natürlich auch Mitglied werden, auch unterstützendes Mitglied bei uns. Mhm. Also man muss auch nicht Ärztin sein, um Mitglied zu werden. Also können auch andere Berufe da teilnehmen. Und ja, genau, ich glaube, so ungefähr.
Wir verlinken das natürlich auch noch in die Shownotes, damit ihr nachgucken könnt. Und dann würde ich sagen, schaltet bitte, bitte nächste Woche wieder ein. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie. Oder wenn ihr jemanden wisst, der zu dem Thema mehr erfahren soll und darf, teilt die Folge, lasst uns ein Like da, abonniert uns auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Und wir freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute und alles Liebe. Vielen Dank, Alicia.
Ja, danke auch.
Ciao.
Ciao.